Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wieder aus den Sprecherkabinen Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 45 mit unserem Gast Carsten Warnecke, freischaffender Pferdescout und dem Thema Matching Pferd und Mensch. Alles im Wandel. Carsten, von unserer Seite nochmal ein großes Dankeschön, dass du hier locker aufgaloppierst und dass du dabei bist. Und sag doch mal für unsere Zuhörer zu Beginn einfach ein paar Worte zu dir und dem, was du machst.
Ja, zu mir. Ich habe mein Leben lang sozusagen mit Pferden zu tun. Bin da so ein bisschen durch meine Eltern reingerutscht, durch den Harburger Reitverein, was das südliche Hamburg ist, und habe seit meiner Jugend den Reitsport genossen in vielfältigen Rollen, sagen wir mal so. Bin selber also früher ein bisschen mehr Vielseitigkeit geritten bis zur schweren Klasse, zur sogenannten schweren Klasse, und habe den Sport auch im Spitzenbereich hautnah miterlebt. Habe dann für mich aber auch gemerkt, dass ich kein Profi bin, sondern besser BWL studiere und mich dem Thema Marketing, Sportmarketing widme, um den Sport finanzierbar zu machen oder finanziell zu unterstützen durch Zuführen von Geldern aus der Werbung, sprich kurz Cut a Long Story Short, Sponsoring und Medienrechte und was alles da dran hängt. Das habe ich mein Leben lang gemacht, natürlich immer dabei ein bisschen geritten und immer was mit Pferden zu tun gehabt, mehr oder weniger intensiv und in den letzten Jahren sehr intensiv. Ich hatte eine wunderbare Stute, eine Holsteiner Stute namens Chloe, das Pferd meines Lebens, ein Weltpferd, ein wirkliches Weltpferd, was hochintelligent war und immer noch ist. Sie ist jetzt 18, sie ist mit mir und mit der Reiterin Anna Sima durch Europa getourt und hat die verschiedenen Turnierplätze unsicher gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich sie verkauft und nach 2 Jahren zurückbekommen, nach Beendigung ihrer sportlichen Laufbahn, und habe das Thema natürlich wieder Pferd und Reiter oder Pferd und Matchen in beide Richtungen. Welche Reiter matchen zu welchem Pferd und umgekehrt. Und darüber ist das so ein bisschen entstanden, was ich in den letzten 2, 3 Jahren sehr intensiv gemacht habe. Einfach Pferde zu scouten, hauptsächlich oder nahezu ausschließlich Vielseitigkeitspferde und mit dem Schwerpunkt eben junge Pferde und dann die geeigneten Reiter oder auch Besitzer zu scouten.
Super spannend. Carsten, auch nochmal herzliches Willkommen von meiner Seite. Ja, du bist ja heute ist, glaube ich, das erste Mal, Volker, wenn ich mich recht erinnere, dass wir hier Pferdesport in der Businessliga haben. Aber trotzdem, lieber Carsten, kann ich dir meine Eingangsfrage nicht ersparen, auf welcher Position du dich denn aufstellen würdest. Du hast ja eben schon was von schwerer Klasse gesagt. Vielleicht findest du eine Position, auf der du dich als dein eigener Coach denn auch aufstellen würdest.
Also, so ein ganz klein bisschen als Regisseur im Hintergrund. Das gibt's ja nicht direkt auf dem Spielfeld, weil ich mich schon als Regisseur sehe, der eigentlich die Fäden ziehen möchte, aber dabei nicht unbedingt in erster Reihe, sondern im Hintergrund bleibt und die tollen Pferde zu den richtigen Reitern vermittelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Tatsächlich, da ich natürlich auch Fußball gespielt habe, war meine Position der rechte Flügelflitzer sozusagen, der Helmut, der Paul Breitner in klein, im Grunde genommen, ja, rechts rauf und runter, gut in der Verteidigung mit sehr viel Einsatz und so weiter.
Sag mal, Carsten, so hier, der Folgentitel, Matching, Pferd und Mensch, alles im Wandel. Was ist denn alles so im Wandel? Also wenn du jetzt mal an Züchter denkst, wenn du an die Reiter denkst, wenn du an Verbände denkst, Was fällt dir da als erstes ein?
Also natürlich als erstes aus der Ecke, wo ich beruflich herkomme, sprich die Medienecke. Alles hat sich gewandelt. Früher gab es ein paar Fernsehsender, dann gab es ein paar mehr, sprich private. Heutzutage guckt die Jugend kaum noch Fernsehen, sondern mehr Social Media und wie auch immer. Das hat natürlich auch einen Effekt auf den Reitsport. Angefangen, ich habe meine Diplomarbeit im Sportmarketing geschrieben über Leitbilder im Spitzensport. Also sprich Spitzensportler als Leitbilder. Das ist ja heute kaum noch zu kommunizieren. Heute müsste ein Reiter oder ein Spitzensportler ein Influencer sein, aufgrund der nicht mehr vorhandenen Medienpräsenz sozusagen, weil es viel zu viele meiner Kanäle gibt. Das heißt, dass auch der Reitsport ist dieser Problematik unterworfen und muss sich neu aufstellen. Dabei tut sich der Reitsport sehr schwer, dabei tun sich die Verbände sehr schwer. natürlich haben sich auch die Gesellschaft gewandelt. Es wird weniger geritten. Wir haben immer schwergewichtigere, größere Menschen, die sich meiner Meinung nach auch sehr ungesund ernähren. Das heißt, der Reitsport an sich hat ziemliche Herausforderungen in vielerlei Hinsicht. Die Pferdezucht genau das Gleiche. Das heißt, der Pferdezüchter ist ja eher sehr traditionell. Ist ja eine Pferdezucht baut man und hegt man auch über Generationen. Und jetzt muss man mit einmal darauf achten, dass sich die kompletten Rahmenbedingungen verändern. Das heißt, der Mensch, der das Pferd reiten soll, ist größer geworden, ist schwerer geworden. Die Pferde werden hochklassiger gezüchtet, sprich auf mehr Qualität, mehr Dressurmöglichkeiten, mehr Springfähigkeiten, vorsichtigeres Springen und einfach mehr Reitqualität, um es mal in einem Wort so auszudrücken. Und dabei geht das klassische Reiten ein so ein bisschen verloren. Das sagen eigentlich alle, die im Reitsport, wie soll ich sagen, klassisch unterwegs sind und ein bisschen Ahnung haben. Wir haben keine guten Ausbilder mehr oder immer weniger Ausbilder. Wir haben immer weniger Eltern, die das auch verstehen, die das auch finanziell überhaupt können, muss man ja auch einmal ganz deutlich sagen. Das heißt, die ländliche Reiterei geht zurück. Die Jugend im Reitsport ist ein riesiges Problem. Wir müssen die Jugend viel mehr unterstützen und. Also die Jugend, das heißt, wir müssen aktiver werden, wir müssen die Jugend an den Reitsport führen, wir müssen neue Konzepte entwickeln und sicherlich auch geeignetere Pferde züchten. Und das ist natürlich schon ganz, ganz schwierig, weil es eine sehr traditionelle Sache ist. Man züchtet sozusagen den Holsteiner, den Hannoveraner oder den Westfalen. Und warum sollte man es jetzt ändern? Und auch, man ändert so etwas ja nicht innerhalb von einem Jahr, sondern es dauert ungefähr 5 bis 10 Jahre, mindestens. Wenn ich mir jetzt heute überlegen muss, was für ein Pferd brauche ich in 6 Jahren? Das heißt, dann muss ich heute meine Stute mit dem Hengst so anpaaren, dass ich das ungefähr in 6 Jahren dann fertig habe, das Produkt, nämlich 5-jährig es zu verkaufen, ja, sozusagen, also an den Markt zu bringen. Und wie sieht in 10 Jahren der Reitsport aus? Wie sieht in 10 Jahren unsere Welt aus? Keiner weiß das. Also das sind schon, und dann diese etwas ländliche dann doch nochmal Züchterschaft dahingehend zu sensibilisieren. Ja? Dann wiederum die Züchterschaft an sich aufgrund Kostensteigerung, aufgrund Strukturwandel ist der Züchter von heute zu einem großen Teil vollkommen anders als früher aufgestellt. Früher war es eher ländlich, es wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die Jugend, irgendeiner konnte auch die eigenen Pferde sozusagen anreiten. Das war alles unkomplizierter. Das ist heute viel schwieriger. Den älteren Generationen wird quasi dann von den jüngeren Nachfolgegenerationen verboten, weiter zu züchten. Die jüngeren Generationen machen es nicht mehr, weil es weder die Tradition noch hat, geschweige, dass es sich rechnet. Also auch da ganz große Änderungen. Das heißt, es werden immer mehr Rechtsanwälte, Ärzte, Und wie auch immer Wirtschaft dort oder auch Städter züchten halt mit einer oder mit 5 Stuten, weil es schick ist, weil teilweise sicherlich auch dort ganz hehre Motive sind. Also nicht jetzt kommerziell oder dass man sich damit promoten will oder so. Aber es ändert sich schon ganz viel. Und natürlich die großen Züchterhäuser, die werden wahrscheinlich überleben. Das ist aber auch eine riesige Gefahr. Ich sage mal Stall, Schockemühle und Co., die betreiben natürlich Zuchtpolitik ohne Ende und auch dort Wandel an allen Ecken und Kanten. Und dann muss man eben doch wieder auf die Zuchtverbände und Sportverbände zurückkommen oder den Verband. Die sind nicht genügend dafür aufgestellt, sondern die verwalten eigentlich den Turniersport von heute.
Genau, jetzt hast du wunderbar, Carsten, für unsere Zuhörer den Bogen mal gespannt vom Reiter, vom Reiten, von der Zucht, Ausbildung. Finde ich total spannend. Und vielleicht können wir das mal so nacheinander so ein bisschen aufmetern. Und du hast mich, als du das gesagt hast, du hast ja eben gesagt, dass der Reiter eigentlich ein Influencer heutzutage sein muss. Da hast du mich dran erinnert, wir hatten mal eine Folge mit Holger Röder, der die Oper in Zürich digitalisieren möchte, weil er ein ganz ähnliches Problem gesehen hat, dass in die Oper beispielsweise auch eher die älteren Menschen ja gehen, die jungen Menschen gehen nicht mehr in die Oper. Und da hat er sich auch überlegt, wie kann ich das wieder attraktiver machen? Und wenn wir das jetzt mal auf den Reitsport beziehen. Wie siehst du das denn? Hast du da Lösungsansätze, wie man den Reitsport jünger kriegt, moderner kriegt, vielleicht auch digitaler kriegt? Gibt es da irgendwelche Themen, die dich umtreiben, die du als Pferdescout auch versuchst anzutreiben?
Also da muss man jetzt fast hinten anfangen. Sicherlich gibt es da ganz viele Möglichkeiten, dass auf dem Turnier das ganze Erlebnis, die ganze Vorbereitung, das muss alles digitaler, unkomplizierter und netter werden, hin zu einem Event. Also ohne, dass ich jetzt hier der große Event-Fan bin, sondern ich promote oder vertrete sogar die Einsicht, dass es back to the roots sein muss. Einfach das Pferd, das Reiten, das Klassische, das gute Reiten, das muss im Vordergrund stehen und nicht das Event an sich. Aber das ist ein ganz schmaler Grat. Trotzdem muss für die Zuschauer, für die Medien, muss ein Event ganz anders aufbereitet werden. Auch dort wieder digital Zugriff zu den Daten. Ich war neulich ehrenamtlicher Sprecher bei einer Vielseitigkeitsprüfung. Das ist sowas von langweilig. Ja, jetzt nächster Starter ist die Nummer 17, ist der Carsten Warnecke mit seinem Herb-In. Punkt. Da ist keiner weiß, wo der herkommt. Da könnte man sagen, der Kerl ist Diplomkaufmann oder hat irgendwie, ich weiß es nicht was, schon mal die Welt umrundet. Also man muss es ja aufbereiten ein bisschen. Ansonsten schalten die Leute ab, wenn man das jetzt mit Fußball vergleicht. Das ist, der Reitsport ist ein erklärungsbedürftiges Produkt sozusagen. Da sind ganz viele Notwendigkeiten. Zu diesem eigentlichen Punkt wiederzukommen, Scouting, auch dort ist natürlich, also Matchmaking, sagen wir es mal so rum, gar nicht das Scouting, sondern Matchmaking. Wie mache ich es zugänglich den Leuten, die vielleicht irgendwo in Süddeutschland oder in Südeuropa oder in Britannien oder gar in Amerika ein tolles deutsches Pferd suchen? Das muss gar kein deutsches Pferd sein. Die gibt es, die Pferde, aber die Leute, die diese Pferde verfügen oder die jetzt irgendwie an diesem Wochenende in Lumülen rumgaloppieren, die sind kaum sichtbar, weil ganz banal ausgedrückt, der Markt und die Nachfrage, also der Käufer und der Verkäufer, überhaupt nicht miteinander in Einklang kommen. Und das trotz unserer vielen Möglichkeiten mit Livestreaming, mit digitalen Angeboten und, und. Und auch da wieder, es soll hier keine Schelte sein, aber die Zuchtverbände, die schlafen alle tief vor sich hin, die haben ja alle das gleiche Problem. Das heißt, man müsste ja eine Datenbank erarbeiten, wo die Westfalen ihre Daten reingeben, ihre Pferde, wo die Hannoveraner und die Holsteiner ihre Sachen reingeben und dann eventuell ein Pferdescout noch das so ein bisschen matcht, weil er diese Pferde sieht. Also sozusagen so ein bisschen wie Sponsoring, nehme ich jetzt mal für mich den Vergleich, den rationalen Unterbau, nämlich diese Daten, wie ist das Pferd gezogen, welche Erfolge hat der, mit dem emotionalen Überbau, nämlich wie sieht das Pferd aus, wie muss der geritten werden und welcher Reiter würde dazu passen. Das kann man nämlich nicht in der digitalen Welt abbilden. Da würde ich sogar meine Rolle oder von jemandem wie mir sehen, dass man aber auch wirklich diesen rationalen, objektiven Unterbau hat und dann eben sagt, Mensch, das könnte ich ein passendes Pferd sein. Und da stehen 10 in Norddeutschland rum, 7 in Westfalen und 3 in Thüringen. Ja? Also da sind so viele Möglichkeiten, aber eben auch Notwendigkeiten. Also ja, und keiner packt sie an. Jetzt will ich mal ein bisschen übertreiben.
Ja, also ich kann das ja so ein bisschen aus User-Sicht auch beschreiben und Carsten, dir da absolut recht geben, so sind wir auch in Kontakt gekommen, ne? Also ein Pferd gehabt, Tochter talentiert oder auch einfach gewachsen, möchte gern neues, Eltern sagen ja und dann stehen wir davor, sind ja jetzt auch schon nicht unerfahren, also so ein bisschen hörst du dich um, aber wenn du das wirklich auch effizienter und auch ein bisschen zielgerichteter angehen willst, da war ich dann froh um den Kontakt, Carsten, mit dir und du hast gesagt, so, ich arbeite jetzt die Tour aus und dann von Freitagnachmittag bis Sonntagabend nach Norddeutschland on Tour. Und gefunden haben wir bei Husum dann ein Pferd. Ne? Also war schön, dass es geklappt hat, aber ja. Ich hätte mich auch noch anders gern vorbereitet, mit gestützten Daten dann, ne? Wenigstens so meine Grunddinge, Hausaufgaben zu machen und die Vorab-Orientierung.
Na klar.
Was würdest du denn noch sagen?
Kurz mal reingegrätscht. Gibt es denn sowas wie eine Tinder-App für dieses Matchmaking? Das wäre doch mal, könnten wir doch mal angehen.
Also, sollten wir mal angehen. Also es gibt so ein Ding wie E-Horses, das läuft auch ganz okay, aber das ist so, wie soll ich sagen, da bin ich jetzt im doppelten Sinne kein Tinder-Experte, da fehlt mir das Know-how, sowohl technisch als auch von den Erfahrungen. Das gibt's halt nicht. Es gibt, wie gesagt, so ein E-Horses, aber das ist zu breit aufgestellt. Ne? Auch dort wieder eigentlich die Verbände, sprich die Zuchtverbände, weil die müssten ihren Züchtern ja zunehmend neue Plattformen, neue Vertriebswege aufzeigen. Ja, das kann ja nicht sein, dass da 5 Leute in Elmshorn und 5 Leute in Hannover und 5 Leute in Vechta sitzen, die irgendwie so ein bisschen da rummuckeln. Ne? Sondern die müssten ja diese Daten, wenn der Züchter einen anruft, da müsste er mit 5 Sätzen sein Pferd beschreiben und das reinstellen irgendwo und dann hat jemand wie Zugriff und vielleicht noch ideal, da könnte man drüber diskutieren, dass so ein Carsten da noch seine Bewertung da reingibt und sagt, ich habe das Pferd live gesehen, meiner Meinung nach ist der so und so und so. Das wird im Moment alles noch nicht gemacht. Und deswegen, der Sport ist meiner Meinung nach wirklich an einer Schnittstelle oder an einer T-Junction angelangt. Jetzt muss ich einfach was tun. Volker hat ja auch noch vielleicht auch durch meine Unterstützung, nur mitbekommen, wie gefährlich es auch ist, weil es einfach wirklich dieser typische Pferdehändler, oder kommen ja jetzt so Newcomer, den kann ich jetzt mal richtig schön meinen Zottel, der hier so meinen Ladenhüter verkaufen. Die haben nicht so viel Ahnung, wobei ihr hattet ja wirklich schon gut Ahnung, aber im wahrsten Sinne des Wortes, den drehe ich jetzt mal meinen Ladenhüter an. So, und das Ergebnis kennen wir dann alle in 2 Jahren. Spätestens funktioniert das alles nicht. Und beim zweiten Mal, dann will man das irgendwie umtauschen, das funktioniert auch alles nicht. Und dann ist so ein Volker dabei, zu sagen, wisst ihr was, wir suchen uns einfach eine andere Sportart, um es jetzt mal etwas zu übertrieben auszudrücken. Und das ist ja vollkommen richtig. Und auch da wieder braucht es neue Wege, neue Möglichkeiten der Objektivierung, ja, dass man eben solche Sachen möglichst ausschließt. Und neue Leute, neue Zielgruppen, auch im Breitensportbereich, denen die richtigen Pferde zuzuführen und die im Idealfall noch den richtigen Stall und den richtigen Reitlehrer. Ne? Hm. Und das sind alles so Sachen, die brach liegen.
Also die Leute, die ja mit Pferden dann zu tun haben, Züchter und so, ne, klar, also viele so auch Landbetrieb, ne, der eine professioneller, der andere nicht. Aber da stelle ich mir vor, dass die von der ganzen Historie weniger change-affin sind und schon mal gar nicht, was Digitalisierung angeht. Oder? Also das wenn stimmt. Du jetzt eh die ganze Zeit einen Laptop-Job hast, dann bist du da eh vielleicht ne, mehr dran. Und so sehe ich ja selber. Ne? Man tüdelt da am Hof rum und hier Hufe beschlagen, das ist auch nochmal hier satteln. Das ist ja alles mit der Hand und Schmutz und Schweiß. Da bist du nicht der Erste unbedingt, der sich an Laptop setzt und mal guckt, oder wie so ein Verkaufschannel aussehen könnte.
Nein, das stimmt schon. Also das ist eben auch das riesige Problem, diese ganze Szene. Also jetzt sagen wir mal, beim kleinen, aber auch großen Züchter in Friedrichskoog angefangen, wirklich ab von der Welt, aber auch in einer ganz, ganz schönen Ecke in Deutschland beheimatet. Dann frage ich immer, wie kommen denn die Leute zu euch? Dann sagt er immer, ja, die kommen irgendwie sowieso und rufen hier mal an. Das sind dann sehr renommierte Züchter. Denen wird es auch weiterhin gut gehen, weil die einfach fast wie im Dart-Channel unterwegs sind. Die kennt man halt. Aber der kleine Züchter, der bei Friedrichskoog sitzt oder in Westfalen oder in Oldenburg, in Weser-Ems oder wo auch immer, der ein durchaus feines Pferd hat, 5 Jahre alt, angeritten, bildhübsch und alles schick, aber der ist eben nicht in dieser professionellen Liga unterwegs, da wird es tierische Probleme geben, diese Pferde zu verkaufen. Und andersrum, jetzt wenn man in den höheren Bereich geht, bin ich da mit meinen Amerikanerinnen, in Klammern oder Briten, aber wenn man da unterwegs ist, da sind die Pferde zwar, oder die Ansprüche sind höher, aber das Problem ist das Gleiche. Die sitzen in Amerika, geben gerne Geld aus, weil sie keine eigene Zucht haben. Das heißt, sie kommen entweder nach Irland oder nach Deutschland oder nach Holland oder vielleicht auch nach Frankreich, suchen geeignete Pferde und geben dafür ordentliches Geld aus, manchmal mit übertriebenen röntgenologischen Anforderungen, aber das sind so Mini-Probleme. Die finden gar nicht diesen Markt und der Markt kann kaum beackert werden, weil es keine Daten gibt. Jetzt gibt es so eine Equi-Ratings-Firma in Irland, die kommen aber eher vom normalen Data-Analysis-System und verkaufen beispielsweise Daten an Fernsehsender, was nicht so richtig funktioniert, oder Daten im Rennsport natürlich an die Bookies und an die Wettfirmen. Das ist ein ganz anderer Markt, der natürlich hochlukrativ ist. Die probieren jetzt aber in diesem Pferdesportbereich über die Daten, die sie teilweise gesammelt haben, auch so etwas eigentlich, ich sage jetzt mal so eine Tinder-App zu entwickeln oder ganz für mich ganz normal eine Database aufzusetzen und wollen das dann im Abo verkaufen. Ob das funktioniert, das einmal dahingestellt. Ich bin mit denen im lockeren Kontakt, weil ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, obwohl die Richtung richtig ist, dass man eben all diese Infos, die jemand hat, auch die ich habe, das hat Volker auch so ein bisschen mitbekommen, Ganz oft haben wir dann, dass Leute kommen aus Amerika, dann haben wir 10 tolle Pferde gesehen, aber die kaufen nur einen, ja, weil sie nur einen haben wollen. Das heißt, diese anderen 8 Pferde oder 9 und vielleicht ist der eine nur so halb gut und vielleicht nur so halb gesund, die Informationen, die verpuffen auch. Also das ist eben auch wieder etwas für Digitalisierung, dass man irgendwo versucht, diesen Teil-Match-Bereich noch weiter zu nutzen. Also, dass man ein Pferd kennengelernt hat beim Ausprobieren, dass man ein Pferd kennengelernt hat, wieder beim zweiten Ausprobieren, vielleicht sogar röntgenologisch schon untersucht hat. Und dann verpuffen diese Informationen. Und trotzdem ist da ja ein Mehrwert, weil der Amerikaner hat jetzt gerade gekauft, aber der Deutsche oder der Engländer oder ein anderer Amerikaner, weil Amerika ist groß, die würden dieses Pferd gerne wissen und wahrscheinlich auch gerne kaufen. Also es ist schon sehr, sehr unprofessionell. Es ist so ein bisschen wie das Stochern im Heu, um es mal wieder doof auszudrücken.
Ja, aber das hört sich für mich ja so an wie vor Social Media 2.0. Ne? Also als wir haben ja angefangen, irgendwann Restaurants zu bewerten, Bewertungen zu schreiben, also sehr, sehr niederschwellig. Und dadurch wurde ja dieser Datenschatz erst, ist ja erst entstanden quasi. Und das hat sich ja in den Unternehmen auch so weiterentwickelt. Und dieses ganze Thema, wir hatten ja, ich glaube, vor einigen Folgen auch mal den Kollegen von AWS, von Amazon Web Services hier, die ja im Fußball oder auch im Rennsport, ne, Formel 1, alles erfassen, total digital und damit eben dann auch Analysen fahren. Beim Fußball kannst du ja immer sehen, wer hat wo gespielt, wie viele Kilometer gelaufen, was hat er für Pässe und Fehlpässe gespielt. Das wäre natürlich super, wenn es das im Reitsport auch in irgendeiner Form gäbe, damit man eben genau wie du sagtest, eben nicht nur die Nummer 1 scoutet oder kauft, sondern eben auch die Nummer 2 bis 8 weiter auf dem Radar hat. Ne? Aber da sagst du, das gibt es noch nicht und ist auch noch nicht die Perspektive da, dass es sowas mal geben wird.
Also ich sitze in den nächsten Tagen nochmal mit einem guten Kumpel zusammen, der gesagt hat, du musst dich IT-mäßig besser organisieren oder unterstützen lassen. Ja, was ja vollkommen richtig ist. Volker, du hast es ja damals auch so ein bisschen mitbekommen. Wir hatten unsere Tour und dann kriegt man im allerletzten Moment doch nochmal wieder einen Anruf. Ihr müsst doch nochmal wieder nach Husum. Ja, also dann an diesem regnerischen, weiß ich gar nicht mehr, ob es geregnet hat, Abend dann nochmal wieder wie blöde nach Husum gegurkt sind. Ja, also das könnte man ja alles viel besser machen, wenn man diese Informationen schneller hätte. Und wenn man sie dann geordneter, systematischer nutzt, sozusagen, bis hin zu der Tourenplanung. Und da gucke ich mal, das will ich, also ich bin ja immer so ein bisschen gefangen vom Operativen, sprich, weil übernächste Woche kommen die nächsten Amis und dann kommt man gar nicht dazu, sich mal Gedanken zu machen, wie man das grundsätzlich verbessern kann. Aber da muss man natürlich genau hin. Ich glaube, der Vielseitigkeit, also jetzt muss ich für den Ralf ein bisschen hier ausholen. Ich mache das ja nur für die Vielseitigkeit. Der Markt ist sehr überschaubar. Der Springsport ist wesentlich größer. Und dann haben wir den dritten Markt, das ist der Dressurpferdemarkt. Das ist noch anderer. Da gibt es die herrschenden, wie soll ich sagen, die herrschenden Rollen, die wollen gar keine Transparenz. Die möchten gerne, dass sie das unter sich so aufteilen. Und da ist ein dänischer Pferdehändler hoch erfolgreich, der hat einen Fonds aufgelegt. Das ist meiner Meinung nach, wie soll ich sagen, das ist dubios. Ja? Aber nehmen wir mal die Dressur raus. Die Springleute wären grundsätzlich, glaube ich, auch eher sogar noch dafür bereit, als wir Vielseitigkeitsleute, weil so ein Springpferd kostet zwischen 2 und 10 Millionen Euro, um das jetzt mal zu monetarisieren oder mal in so eine Größenordnung zu bringen. Und das ist schon eigentlich auch dringend notwendig. Also dieses eben angesprochene Equi-Ratings, die muss ich mal fragen, ob die eigentlich im Springsport auch aktiv sind, weil der Markt ist wesentlich größer. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass diese Daten, die man hat, die sind so schnelllebig. Also im Gegensatz zu einem Fußballspieler ist dieses Pferd jetzt als Beispiel, da ist jetzt neulich ein siebenjähriges Pferd, Volker, bei euch aus der übernächsten Nachbarschaft vom Niederrhein, verkauft worden für relativ viel Geld, eine halbe Million, dann halt, das war ganz heiß und da waren 5 Leute dran interessiert und jetzt ist es verpufft, weil diese Information, das tolle Pferd und wie auch immer, der geht jetzt nach Amerika, zack, peng, Thema durch. Also diese Haltbarkeit der Daten, die ist so problematisch. Das ist ja beim Fußballspieler meiner Meinung nach ganz anders, weil auch wenn Neymar jetzt vom PSG zu wo auch immer hingeht, dann hast du ja den Spieler immer noch. Und das ist so ein bisschen vielleicht das Problem mit den Pferden.
Das ganz zu Beginn, die Leute werden schwerer und verändern sich, ne, was das eigentlich mit dem ganzen Also was es mit Pferd, Reiter, Sportart macht, das finde ich nochmal ganz spannend. Auch
Ja.
hier Attraktivität, gibt es sowas wie PlayStation, Gamification, ist sowas, um die jungen Leute ranzuholen?
Also ich glaube eher, und das ist natürlich schwierig, das sind ja aber auch die Chancen weg von der Nicht-Digitalisierung, weg vom Handy, weg von der, ja, sondern hin zum auch mal sich dreckig machen, hin zum Streicheln, hin zum ein Sport, ja doch, also wie sagt man denn, die Sinne nicht schärfen, aber die Sinne ausleben können. Ja, das sollten vielleicht, also Hunde und Pferde als Therapie, also dieser Kuschelfaktor, dieser, da ist jemand, der wartet auf mich. Wenn so ein Pferd wiehert, wenn ich um die Ecke gebogen komme, das herzt einen schon, das ist schon unfassbar.
Also das erlebe ich auch, also würde ich auch glauben, dass das gesellschaftlich wirklich ein Thema ist. Also ich erlebe das ja selber schon im Coaching, dass die Leute auch lieber dann wirklich nochmal hands-on und draußen in der Natur auch ein
Ja.
Gespräch lieber machen wollen als im Besprechungsraum. Und ich erlebe das ja jetzt auch bei meiner Tochter, ne? Die ist den ganzen Tag, die 6 Wochen, hätte die am liebsten überhaupt nicht wegfahren wollen, sondern nur von morgens bis abends auf dem Hof. Also meine Frau und ich, wir müssen ja mal schon knallhart das rausverhandeln, dass wir überhaupt mit der Familie wegfahren. Und das ist natürlich aber toll, ne? Die lebt
Das
wirklich ihren
ist
Traum.
toll.
Das sagt sie, ne? Sie lebt das, was sie beim Kerze ausblasen, beim Geburtstagskuchen sich wünscht. Das lebt sie. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass sie da, dass da ein, also was, dass alle Sinne eben, wie du sagst, ne,
Ja,
auch
angesprochen.
angesprochen werden. Ist ja nicht so, dass die jetzt nicht dann auch vom Handy sitzt und ihre Bildschirmzeit hat, ne? Aber eben, und das ist auch so okay, da findet ja super viel
Richtig,
statt
richtig.
im Leben, auch mit den sozialen
Ja.
Medien und so weiter. Ne? Genießen wir alle ein Stück weit, wenn es nicht die Übertreibung ist. Aber da würde mich nochmal deine Meinung interessieren. Vielleicht wäre das auch was mit der Pferdesport auch punkten kann, vielleicht auch marketingmäßig, ne, nochmal weit den Nutzen solcher Sachen nach vorne bringen
Ja.
kann, damit es nicht immer mehr darum geht, ne, irgendwie ist so teuer und wie geht ihr mit den Pferden um? Da gibt es ja auch genügend Diskussionen schon,
Ja,
ne?
klar.
Vielleicht fliegt man fast aus Olympia raus. Aber so, was wäre so deine Gedanken da zu dem Thema?
Ja, auch das ist wieder sehr, sehr komplex, weil auch da wieder, Volker, wie er es fast selber erlebt hat, es ist nicht nur das richtige Pferd zu finden, sondern dann das richtige Management, sprich den richtigen Stall, der in erreichbarer Nähe ist, wo im Grunde genommen sogar die ganze Familie Zugang zu hat. Auch der nicht reitende Bruder sozusagen, auch wo ihr euch ja mal wohlfühlt, das ist ja immer so ein bisschen, wo ich auch nochmal von träume. Ich bin kein Golfer, aber ich bin immer so ein bisschen eifersüchtig auf die Golfplätze, weil da gibt es ein sauberes Clubhaus, wo man einfach mal einen Cappuccino trinken kann. Ich kenne kaum einen Reitverein, wo man sich einfach mal normal die Hände waschen kann oder gar mal nach dem Reiten umziehen kann, damit man eventuell mal mit sauberen Schuhen nach Hause kommt, ja, oder ins Büro nochmal fährt. Also da ist sicherlich auch wieder der Reitsport gefragt, dass so eine ganzheitliche Lösung angeboten oder mehr angeboten werden müsste, bis hin zur Haltung der Pferde. Ja. Dass auch dort, es gibt so, also da hat sich viel getan. Da gibt es sogenannte Aktivställe, wo die Pferde mit dem Chip irgendwie dann durchgelassen werden an ihre eigenen Futterplätze, die dann die verschiedenen Plätze haben. Die können dann so eine Gemeinschaftshalle nutzen. Da dürfen die alle zusammenliegen und trotzdem hat jedes Pferd seine eigene Kuschelecke, damit er sich zurückziehen kann. Und wie gesagt, ganz individuelle Futterrationen. Das ist schon doll. Da hat sich viel getan. Aber da muss man sicherlich noch mehr hin. Und das, was wir eben schon mal ganz kurz hatten, die Möglichkeiten und die Stärken des, ich will jetzt gar nicht sagen Reitsportes, sondern der Umgang mit dem Lebewesen Pferd. Da gibt es vielleicht Parallelen zum Hund, aber der Hund ist viel unkomplizierter zu halten. Nämlich meistens wird er zu Hause gehalten. Und den hat man natürlich 24/7 um sich. Aber einfach dieses Erlebnis noch besser möglich zu machen. Ja, wir wissen alle, es ist sehr aufwendig und sehr teuer, aber dafür hat man gerade in der Jugend setzt man ganz, ganz tolle Akzente, der Umgang mit einem Lebewesen. Ja, und nicht nur in guten Zeiten, sondern eben, dass es auch gepflegt werden muss oder eine kleine Wunde und dann muss er halt mal geführt werden oder was ich heute Abend noch machen muss, bei meinem 5-jährigen Pferd einmal hin, die Wunde im wahrsten Sinne des Wortes auch nochmal nachbereiten. Hat der Tierarzt heute Morgen einmal drauf geguckt. Das ist auch eine Verpflichtung, aber es ist eben auch eine tolle Aufgabe und es ist schon toll, wenn ich da um die Ecke gebogen komme und die wiehert dann einfach, weil sie mich erkennt. Da fließt einem schon, da geht einem das Herz auf im wahrsten Sinne des Wortes. Und darum geht es sicherlich auch noch viel mehr, diese Sachen herauszustellen und dann wieder das komplette Angebot vom Stallbetreiber bis hin zu auch die geeigneten vielleicht Angebote im Sinne von Wettkampf, dass wir auch da uns noch öffnen müssen. Das kann nicht immer nur schneller, höher, weiter sein, sondern auch nochmal Umgang mit dem Pferd. Jetzt beim Bundeschampionat in 2 Wochen wird es zum Beispiel einen sogenannten Fairplay-Preis geben. Da gibt es 3 unabhängige Richter, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als zu gucken, wer über diese 3-4 Tage am auffälligsten und am ruhigsten und am fairsten mit seinem Pferd umgeht. Also einfach das Setzen von Akzenten. Es darf eben nicht nur die reine Leistung bewertet sein in unserer Leistungsgesellschaft. Hm. Das sind so Herausforderungen an den gesamten Pferdesport oder Pferdeszene, so muss man es ja fast sagen. Sport ist ja schon fast.
Habe ich gerade auch gedacht, als du das sagtest, das ist ja eine ganzheitliche Sicht darauf, die du gerade beschrieben hast. Und tut sich denn da was oder guckt man da auch mal in andere Sportarten? Also als du gerade sagtest, hier, du guckst neidisch zum Golf. Es ist ja nicht so schwer, da ein bisschen mehr Komfort reinzubekommen. Hast du eine Idee, warum das nicht so ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde natürlich wieder sagen, der Reitsport an sich ist so aufwendig. Es ist 24/7. Ein Golfschläger packst du in dein Auto und gut ist. Ein Pferd packst du eben nicht in die Box und gut ist, sondern da musst du dich wirklich 7 Tage drum kümmern oder musst es organisieren, dass sich einer drum kümmert. Es wird diesbezüglich wenig in andere Sachen geguckt, weil es auch kaum vergleichbar ist. Ja? Also Beispiel jetzt, das ist jetzt sehr subjektiv, mit so einer ordentlichen Umkleidekabine oder ich weiß noch früher eine Dusche. Wie habe ich mir eine Dusche gewünscht, weil ich morgens geritten bin, dann geduscht habe und dann ins Büro gefahren bin. Und zwar, dass ich genauso früh da war wie alle anderen. Und ich war quasi immer noch fast der Einzige, der sich sozusagen eine Dusche gewünscht hat. Irgendwie alle anderen haben gesagt, wieso ist doch okay mit meinen Pferdeklamotten oder ich trenne das. Also es ist auch gar nicht so die Notwendigkeit, weiß ich nicht, erkannt worden. Ich glaube schon, dass es heute so ist und dass das reicht eben nicht nur, eine Box und irgendwie ordentliches Futter anzubieten, um es mal doof auszudrücken, sondern auch mal irgendwie netten Kaffee trinken kann. Ja? Von Kleinigkeit zu essen, gar nicht zu sprechen, aber so die Notwendigkeiten, ne? So die oder diese Basics, das ist, glaube ich, schon dringend notwendig. Ja. Und da ist der Reitsport hinten dran.
Was würdest du denn so mit Blick auf die nächsten 2 bis vielleicht maximal 5 Jahre sehen? Wie würde sich denn die Reitszene entwickeln?
Also, das ist jetzt eine harte Frage, weil ja, ich sehe leider Tendenzen. Also meiner Meinung nach wird es sozusagen, es werden wir hier noch mehr amerikanische Verhältnisse haben. Und zwar nicht, ob ich das haben möchte, sondern das wird so eintreten. Das heißt, die paar Leute, die noch mehr Geld investieren können oder ausgeben können, investieren hat ja immer was mit Return on Investment zu tun. Das ist im Reiten ja meistens dann doch nicht so der Fall. Der Return ist nicht finanziell, sondern was anderes. Das wird, also die Schere wird noch stärker zuschlagen. Das heißt, die paar Profis, die erfolgreich sind oder eben die Leute, die wirklich relativ viel bis ganz viel Geld haben und das auch bereit sind, im Pferdesport auszugeben, da wird es noch stärker hingehen. Das heißt, die Pferde werden noch teurer. Die müssen sie ja auch, weil die Herstellkosten so höher werden oder schon höher sind. Das heißt, die Leute können es sich noch erlauben. Der normale Familienvater oder wie auch immer oder gar die ländliche Reiterei oder eben die Jugendreiterei, das wird stark drunter leiden. Ja, zu meiner aktiven Zeit als Jugendlicher hatten wir ein ganz tolles System. Da haben wir eine Umlage gemacht. Jeder im Harburger Reitverein musste sein Pferd entweder einmal die Woche zur Verfügung stellen in der sogenannten Talentabteilung oder da gab es so eine jugendliche Gruppe von 20 Leuten. Die wurden gefördert, die waren gut. Das gibt es heute alles kaum noch, weil es knallhart kommerzieller geworden ist. Das heißt, es gibt immer noch genügend Leute, die sich erlauben können, eben ein lockeres Pferd für 30.000, 40.000 Euro zu kaufen für die Tochter, für den Sohn oder wie auch immer. Und damit ist es ja nicht getan. Dann den Sattel und dann noch die Talentschmiede, also Unterricht und, bis hin zum geeigneten Auto, bis hin zum geeigneten Pferdeanhänger oder gar LKW. Ja, also da sind ja Folgekosten, das ist schon alles Wahnsinn. Und ich sehe den Trend, dass sich die Profiszene darauf spezialisiert, weil da noch genug Geld da ist. Nur wieder, der normale Züchter, der wird davon nichts abhaben. Der kommt an diese Leute gar nicht ran. Weil die werden bedient von den sogenannten Profi-Händlern, Profi-Trainern und. Und das ist schon ein riesiges Problem. Ich sag mal, es war so beim Hamburger Derby hier in Norddeutschland immer so, dass auch mal der Norddeutsche oder der Nordwestdeutsche, der Mecklenburger gewinnen konnte, auch mal den großen Preis, nicht nur das Derby, weil das sehr speziell ist. Heute ist das nahezu ausgeschlossen. Da kommen die Profis aus aller Welt mit den Pferden, die im sechs- bis siebenstelligen Bereich, man muss schon sagen, im siebenstelligen Bereich gehandelt werden. Und machen den Sieg sozusagen unter sich aus. Das heißt, ja, es ist toll, weil man die Weltspitze in Hamburg beim Derby hat, aber es ist kein Regionaler mehr, kein Thomas Voss aus Rendsburg oder kein Mecklenburger, der dort mal mitgewinnt oder auch mal gewinnen kann. Und das hat schon ziemliche Auswirkungen. Also da sind wir wieder bei dieser Eventisierung fast, aber nicht mehr diese Verzahnung in die ländliche Reiterei, dass eben auch einer mal aus dem ländlichen Holstein oder Nordniedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern da wirklich eine ganz große Rolle mitspielen kann. Also das sind schon Herausforderungen und es sind auch meiner Meinung nach wirkliche Gefahren, die da auf den Reitsport zu rollen, ja, und zwar nicht zu langsam.
Lieber Carsten, das war ein ganz, ganz spannender 45 Spieltag, den wir heute hier hatten, auch mit einem ganz anderen Thema. Schenk Pferd und Mensch, alles im Wandel. Du hast uns da auf eine wunderbare Reise mitgenommen, auch wenn am Ende so ein paar düstere Wolken aufgezogen sind, aber auch angefangen, dass sich die Rolle von Reitern, von Zucht, aber auch der Ausbildung durchaus geändert hat, dass da viel im Wandel ist, von so profanen Sachen, dass die Reiter immer schwerer werden, aber dass sie auch irgendwie eigentlich eine Rolle eines Influencers heute haben müssten. Wir haben dann sehr lange im Mittelteil über das Thema Matchmaking gesprochen, was ja auch eine deiner Rollen als Pferdescout ist. Also super, super spannend. Ich habe eine ganze Menge dazugelernt als Nicht-Pferdekenner. Und wir sind dann dahin gekommen, als wir mal das Thema Digitalisierung gestreift haben, dass es ja doch eher ein analoger Sport ist, dass Haltbarkeit von Daten nicht gegeben ist. Du hast das wunderbar dargestellt als bei einem Verkaufsprozess, dass eben dann, wenn das Pferd verkauft ist, dann die Daten auch irgendwo weg sind. Aber auch so charmante Aspekte haben wir gestriffen, Analogie oder Vergleichbarkeit Hund und Pferd als Therapie, Tiere, wo eigentlich der wahre Wert gar nicht so gesehen wird. Und dann aber auch, das hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, dass es wirklich ein 24-7-Job ist, ein Pferd zu haben. Und eben da auch so an den Rändern manchmal der Komfort ein bisschen fehlt, ob es eine Dusche, ein Kaffee für den Vater ist. Also ganz viele spannende Aspekte. Und am Ende dann den Ausblick einer Amerikanisierung, hast du es genannt, dass es immer elitärer, teilweise auch kostenspieliger wird, da die Regionalität verloren geht. Also ein ganz spannender Ausritt heute mit dir, Carsten. Und dafür bedanken wir, Volker und ich, uns bei dir. Und ich hoffe, die Zuhörer haben da einiges mitgenommen. Und damit herzlichen Dank, Carsten, und dir viel Erfolg weiterhin auf deinem Ritt in die Welt als Pferdescout. Dankeschön.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.